Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Ein herzliches Willkommen zur 9. Folge von Unterheiden. Mein Name ist Justus Geilhufe. Und auf der anderen Seite des Meeres ist Frau Heeremann, Nina Heeremann, mir zugeschaltet nach einer ganz intensiven Zeit und nach einer ganz irgendwie neuen Woche, die jetzt vor uns beiden liegt. Aber dazu gleich mehr. Erst einmal herzlich willkommen. Danke, Frau Heeremann, dass Sie wieder Zeit gefunden haben.
Danke, Herr Geilhufe. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Wir nehmen diese Folge auf am ersten Mittwoch nach dem Osterfest 2025. Und alle, die das in genau zwei Wochen hören werden, die erinnern sich ganz sicher daran, dass dieses Osterfest für eine erhebliche Zahl der weltweiten Christenheit ein doch ambivalentes oder intensives war. Es war eines, das Papst Franziskus noch einmal, nachdem er aus dem Krankenhaus zurückgekommen ist, mit den Gläubigen gefeiert hat. Er hat den Segen der Stadt und dem Erdkreis gespendet und ist am Tag darauf für manche vielleicht dann doch unerwartet verstorben. Viele haben schon Angst gehabt, glaube ich, in den letzten Wochen, wo er lange, lange Zeit im Krankenhaus war. Und jetzt war er wieder bei den Osterfeierlichkeiten, zumindest teilweise, wieder präsent und auf einmal verstarb er. Und Frau Heeremann, wir haben ganz kurz vor der Sendung geredet. Sie haben das in einem ganz besonderen Umfeld überhaupt erst gehört und sozusagen gehen damit jetzt irgendwie heute das erste Mal irgendwie zurück in einem gewissen Alltag um. Wie geht's Ihnen? Wo haben Sie diese Nachricht gehört?
Ja, danke für Ihre mitfühlende Frage. Es ist wirklich paradox, dass Sie als Protestant das alles viel vielleicht unvermittelter mitbekommen haben als ich, dass Sie sogar mitbekommen haben, dass er am Sonntag nochmal den Obi et Orbi Segen gespendet hat. Und ich war, die Engländer sagen blissfully ignorant, also irgendwie gesegnet, unwissend. Ich bin, viele Katholiken machen das, dass man einmal im Jahr sich für 8 Tage ins Schweigen zurückzieht und wahrscheinlich auch viele Protestanten. Ich war auf Exerzitien, also Exerzitien ist wieder so ein Fachwort, das der heilige Ignatius in die Kirche hineingebracht hat. Es kommt eigentlich aus dem, also es heißt Übungen auf Deutsch und ist so wie ein Soldat. Okay.
Ja, einmal ganz danke. Kurz nur, aber es ist gut, dass wir es wiederholen.
Genau, also Exerzitien heißt eigentlich, man zieht sich zurück und hat halt Zeit, sich nur ganz auf Jesus zu konzentrieren und sich selber und nachzugucken.
Wo waren
in
Sie?
Georgia. In Georgia. Ich hatte, ich habe vor 2 Wochen in 2 verschiedenen Orten an zwei Unis in Florida einen Vortrag halten müssen und dadurch waren meine Flüge nach Florida schon bezahlt und Georgia ist gleich nördlich von Florida. Also ich hatte einen Vortrag in Ave Maria, was in der Nähe von Europa aus sagt einem das alles gar nichts. Naples, Fort Myer, also eine Stunde von Miami entfernt. Und der zweite war ein Wochenende, also eigentlich eine Art intellektueller Einkehrtag für Studenten in der University of Florida in Gainesville, wo 60.000 Menschen, junge Leute studieren und ein winzig kleiner Teil davon kam für dieses Einkehrwochenende, um sich auf die Karwoche vorzubereiten. Es war sehr, sehr gesegnet, sehr beeindruckend für mich, immer wieder, wenn ich solche Vorträge hier habe, solche Einladungen zu sehen, wie unfassbar viele tiefgläubige junge Menschen es in diesem Land gibt. Es ist so eine fast Erweckungsbewegung. Und ganz viele von diesen jungen Leuten, die vor 5 Jahren als Jugendliche durchs Internet während der Pandemie selbst zum Glauben gekommen sind, unabhängig von ihren Eltern. Da waren ein Saal mit 60 jungen Leuten, die, also Studenten, die sich auf die Taufe in der Osternacht vorbereitet haben. An in Gainesville, wer in Europa dir von Gainesville gehört, ja, also irgendeine Stadt in Amerika, 60 Studenten, die in der Osternacht getauft wurden. Naja, und dann bin ich von dort nach Georgia, weil Freunde von mir dort ein Exerzitienhaus haben. Es war eben nur ein Katzensprung weiter aus amerikanischer Sicht. Und ganz schön mitten in so einem Waldgebiet, mir fällt es schon fast schwer, auch das Klima überhaupt zu beschreiben, weil es einerseits sehr, sehr, sehr so war wie in Bayern vielleicht, aber ein bisschen wärmer. Und eben herrlich total in der Stille. Und wenn man Exerzitien macht, dann macht man natürlich sein Telefon aus und kein WhatsApp und nix. Und ich bin dann letzten Montag in der Karwoche am Montag in die Stille gegangen und habe einfach da das Leiden Jesu im Stillegebet betrachtet. Und dann normalerweise mache ich Exerzitien immer so, dass ich am Ostersonntag oder an einem großen Feiertag dann nicht mehr in der Stille wäre. Also es ist ein bisschen antiliturgisch, dann am Sonntag noch in der Stille im Schweigen und zu bleiben. Aber es ging dieses Jahr nicht anders. Deswegen habe ich es dann verlängert bis Dienstag. So, und dann am Montag.
Aber Sie nehmen trotzdem teil an den liturgischen Feiern.
Ja, klar. Ja. Also die Liturgie ist ja das Wichtigste. Aber damit man halt die Liturgie auch echt tief leben kann, ist halt ein Riesengeschenk für jemand, der nicht Pfarrer ist. Ein Priester kann sich das ja überhaupt nicht leisten. Aber es sei denn, er wäre ein Mönch. Aber natürlich, das Schöne ist ja, dass man dann wirklich das Triduum, also die heiligen Tage, im kompletten Schweigen leben kann und dann auf die Weise eben die liturgischen Geheimnisse auch echt Zeit hat, die zu vertiefen und zu betrachten. Ja. Also zum Beispiel am Freitag, das hatte ich noch nie, am Freitag habe ich nach der Liturgie, wollte ich einen Kreuzweg beten gehen und dann hatte ich zufällig in meinem, also als Kindle, ein Kreuzweg, der 2 Stunden gedauert hat. Und ich würde mir nie im Alltag 2 Stunden Zeit nehmen, um einen Kreuzweg zu beten.
Ja. Aber Kreuzweg beten heißt, dort gibt es die Stationen auf diesem Gelände und man. Ja, okay.
Ja, das war ganz verrückt. Das war nämlich, also ich war in dem Exerzitienhaus von meinen Freunden, aber das Nachbargrundstück, das riesig war, ich habe die Hektarzahl vergessen. Wenn ich sie wüsste, wüsste ich nicht, was das auf Deutsch bedeutet. Aber das war ein riesiges Gebiet mit ganz vielen katholischen Familien, die gemeinsam in diesem Wald gewohnt haben, mit 2 Seen und Kinderspielplätzen und Eseln und Pferden und alles, also wirklich wie ein anderer Planet bisschen. Yeah. Und da, die hatten auch eine kleine Kapelle in diesem Grundstück und einen ganz langen, schönen Kreuzweg. Also für die nicht wissen, was ein Kreuzweg ist, das sind diese, hat sich in der Tradition so entwickelt, dass man 14 Stationen hat, wo man das Leiden Jesu nachbetrachtet und ihm quasi auf seinem Kreuzweg bis zur Kreuzigung und Grablegung folgt. Und normalerweise, weiß ich nicht, es gibt ganz kurze Kreuzwegsgebete, aber so im Schnitt dauert es normalerweise so 40, 50 Minuten. Und ich hatte aber eben so ein Buch von einer englischen Mystikerin, was mir jemand empfohlen hatte. Und es war wie ein Buch, was man liest. Und deswegen hat das 2 Stunden gedauert und war eben eine tolle Weise, Jesus im Geheimnis des Karfreitags zu bleiben, auch über die Liturgie hinaus, nicht?
Ja, und ihn tatsächlich zu begleiten.
Ja, genau. Ja. Und was so beeindruckend war an diesem Kreuzweg, ist, dass sie bei jeder Station, wenn man betrachtet, ich weiß nicht, Jesus fällt unter dem Kreuz, dass sie dann Jesus in allen Menschen betrachtet, in denen, deren Leid die Welt übersieht. Also wir machen ja oft den Fehler, dass wir auf Jesu Leiden gucken und dann das Abschneiden von dem Leiden, das wir selber tragen und was die Leute um uns herum tragen. Ja. Und die hat es auf großartige Weise, das Leiden Jesu in mir, aber auch in den vielen, vielen Menschen, vor allen Dingen in den Menschen um mich herum, betrachtet und zum Leuchten gebracht. Leuchten ist vielleicht das falsche Wort, aber, diese Wahrnehmung. Mhm. Also das ist vielleicht, um dazu zu sagen, ich finde das so eine total beeindruckende Geschichte. Diese Frau heißt Carol Hauslander und die hatte als Jugendliche ihren Glauben verloren, weil weil sie in einer Kirche ganz schlecht behandelt worden ist. Und das hat sie gesagt, das kann nicht sein, dass die an den wahren Gott glauben, wenn die mich so behandeln.
Ja.
So ein, ja, und dann hat sie ihren Glauben verloren. So, und dann viele Jahre später, durch irgendwas fängt sie so an, sich wieder dem anzunähern. Und eines Tages sitzt sie in der U-Bahn und hat eben ein wirklich mystisches Erlebnis, dass ihr geschenkt wird, wie wenn ein Schleier vor ihren Augen weggenommen wird und sie sieht, Jesus sagt doch, was ihr dem kleinsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also diese Vereinigung Jesu durch die Menschwerdung mit der ganzen Menschheit. Und plötzlich sieht sie Jesus in allen Menschen, die sie umgeben. In jedem Menschen, den sie anguckt, sie sieht ja. Jesus in den verschiedenen Stadien seines Lebens. Glücklich als Kind oder eben zutiefst traurig, schmerzentragend, verzweifelt. Dunkelheit, begraben. Ja. Und, und dieses mystische Erlebnis dauert 3 Tage lang. Oh ja. Also 3 Tage lang sieht sie in jedem Menschen Jesus. Und danach geht das weg, aber dann ist eben ihre Lebens, eigentlich ihre Schriftstellerei für den Rest ihres Lebens, ist diese Betrachtung der Gegenwart Gottes im Menschen, ja. des Mensch gewordenen Gottes im Menschen geblieben. Also sehr, sehr beeindruckend.
Ja, ich habe das in den letzten Jahren zunehmend für mich tatsächlich auf einer geistlichen Ebene entdeckt, auch für so, also viele Dinge, die ich schreibe, also sowohl die Kolumnen als auch meine Bücher. Es gibt von Karl Barth diesen Satz, ich müsste den aber jetzt nochmal wirklich nachschauen, dass ich ihn korrekt zitiere, deswegen nehme ich jetzt nur diese eine Formulierung, dass er von der Kirche, aber er hat einen sehr weiten Kirchenbegriff. Mhm. Er spricht auch viel lieber von der Gemeinde als von der Kirche. Aber das dahingestellt, dass er von dieser Gemeinde als der historisch, der irdisch-historischen Existenzform Jesu Christi redet.
Schön.
Das habe ich immer so ein bisschen wie Bonhoeffers Diktum der Kirche für andere. Das sind solche Formulierungen, die laden sehr schnell dazu ein, dass man die in so einer gewissen Romantik und in so einer gewissen Sozialromantik dann einfach so nimmt und sagt, ja, das, also was er sagen will, ist, also dass Christus in uns allen und wir sind ganz wichtig und so, also dass man das so abtut als so eine nette Formulierung. Die uns irgendwie, die so ein bisschen erbaulich sein soll, aber ich entdecke das zunehmend als eine tiefe Glaubenserfahrung, die für die Gestalt der Kirche und für die Art und Weise, auch wie wir beispielsweise Katechese betreiben etc., eine ganz große Auswirkung hat, wenn wir wirklich ernst nehmen, das Begegnen von Jesus Christus in und durch andere. Das, was wir auch schon mal hier in diesem Podcast hatten, die Arche-Bewegung mit Jean Vanier, der sagt, in denen, die ausgestoßen und die Armen und die verlassen sind und denen wir helfen wollen, merken wir, dass Christus uns begegnet und uns hilft. Ich will nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ich merke, dass für mich da auch eine große, große Kraft drin steckt, dass das immer wieder neu entdecken zu dürfen. Da gucke ich schon neidisch auf solche Freitage, die sie dann haben.
Weil Sie gerade die Arche erwähnt haben, also das war so interessant in diese Gemeinschaft, bei der ich war. Das hat jetzt mit der Carol Hausländer gar nichts zu tun. Ganz unabhängig davon haben die auch die Berufung anders muss ich sagen. Die leben in einer ganz tiefen Bewusstsein, dass wir durch die Taufe eins mit Jesus geworden sind, dass jeder Schmerz, den ich lebe, ein Schmerz ist, den Jesus jetzt erlebt und trägt. Und dass dieser Schmerz auch deswegen miterlösend wird, weil Jesus ihn in mir trägt. So, und also dieses Geheimnis von der manche Leute reden von der mystischen Menschheit Jesu, das ist so ein moderner Begriff für das, was wir letztlich den Leib Christi nennen, gell? Dass wir glauben, dass jedes Glied der Kirche oder wie Sie sagen würden, Gemeinde, dass jeder Mensch, der getauft ist, ein Glied am Leibe Christi ist. Schon allein durch die Taufe. Aber darüber hinaus natürlich das Geheimnis, dass durch die Menschwerdung Jesus sich, also Gott sich in Jesus mit der ganzen Menschheit auf eine ganz neue Weise verbunden hat, weil jeder Mensch letztlich destiniert ist, bestimmt ist, durch diesen Jesus erlöst zu werden und einzugehen in den Leib Christi, einzugehen in die Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil Sie gerade die Arche erwähnt haben, das war eben so beeindruckend für mich, das Exerzitienhaus gehört einer kleinen Gemeinschaft und ganz konkret, dieses Haus wird versorgt oder gepflegt, geleitet von einer Familie, die zwei eigene Kinder hat und dann noch fünf adoptiert hat. Und das letzte von den fünfen ist das letzte waren Zwillinge, kleine Schwarze. Und die waren wahnsinnig misshandelt worden, bevor sie adoptiert wurden. Und bei dem einen hat es ganz brutalen Schaden am Gehirn genommen. Also deren Knochen waren alle gebrochen. Und beim einen ist das Gehirn wirklich schwer, schwer beschädigt. Also ein ganz schwer geistig behinderter Junge, der jetzt 17 Jahre alt ist, aber ein süßer Kerl. Also er kann so ein bisschen reden. Er ist wie so ein 3- oder 4-Jähriger. Und so, weil es so eine Gemeinschaft ist, die so sehr viel mit Heilung macht und so, nehmen sie auch immer wieder Leute auf, die innere Heilung brauchen. Und da lebte ein junger Mann, der von seiner Familie nicht physisch verletzt worden war, sondern psychisch auch tief verletzt. Also im Kopf komplett normal, also alles normal, nur halt innerlich unglaubliche Schmerzen. Und um gesund zu werden von diesen Schmerzen, lebt er jetzt auch mit dieser Familie. Und der lebt jetzt seit 10 Jahren da und die Mutter hat erzählt, der war so verletzt, dass er keine Liebe an sich ranlassen konnte. Jeder Versuch, ihm zu umarmen oder nett mit ihm zu sein, hat er abgewehrt wie ein Kaktus. Und der Einzige, der ihn erreichen konnte, war dieser süße, behinderte, kleine, adoptierte Junge. Weil der so, gell? Und der hat das Herz von dem anderen langsam erobert und weich gemacht und wieder liebesfähig gemacht.
Oh ja. Vielleicht auch in seiner Verletzlichkeit.
Ja, genau.
Ja.
Das war sehr beeindruckend.
Danke fürs Erzählen. Ich merke, dass es ein großes Geschenk ist, wenn Menschen Einkehrtage, wenn Menschen Exerzitien, wenn Menschen Retreats machen können. Vielleicht darf ich da eine Sache anschließen, die mich tatsächlich beschäftigt. Und die ein Stück weit, jetzt vielleicht ein Stück weit anknüpft an eine Sache, die Sie gesagt haben, an die Frau, die aufgrund einer Erfahrung in der Kirche zunächst den Glauben verloren hat. Ich habe aus einer anderen Perspektive gestern etwas erlebt, was mich tatsächlich noch beschäftigt. Ich glaube, dass da ganz viele verschiedene Ebenen eine Rolle spielen. Ich merke aber, dass ich da eine theologische Antwort eine theologische Antwort erwartet wurde und ich das Gefühl hatte, ich glaube nicht, dass hier eine theologische Antwort gerade wichtig ist, sondern ich glaube eine ganz andere. Wir haben ja auf dem Pfarrhof, auf dem ich arbeite und auf dem wir wohnen, die Möglichkeit geschaffen, auch zusammen, also später dann, aber relativ bald, zusammen mit dem Johanniterorden, also dem evangelischen Zweig sozusagen des Malteserordens, ein Einkehrhaus, eine Einkehrwohnung hier zu haben. Und oh, einen Moment, mein Kind kommt gerade rein. Ja?
Du kannst nicht im Fernsehzimmer
was essen und was trinken. Guck mal hier, nimm das mal mit. Ein bisschen, guck mal, nimm dir das mal mit. Und das kannst du mitnehmen. Guck mal. Okay? Nimm das so mit. Und ich komme dann gleich zu dir. Das ist der Rest drin. Geht das? Ja. Pass auf, nicht stolpern. Und wenn du willst, kannst du die Tür auch so ein bisschen offen lassen. Wir hatten also in diesem Einkehrhaus einen Gast, der sich bei mir gemeldet hatte, der aus einer ganz frommen, aus einem ganz frommen Leben kommt, und für den eine ganz zentrale Rolle spielt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und für ihn bedeutet das vor allem, dass die gesamte Bibel die Wahrheit ist und vor allem, und das ist wichtig, so fehlerfrei ist.
Hm.
Und vor ein paar Monaten ist er in eine tiefe Krise, die also sich körperlich, geistig, seelisch auf wirklich eine brutale Art und Weise zeigt, geraten, weil er jetzt ungefähr so alt wie ich entdeckt, dass manche Dinge innerhalb der Bibel in Anführungsstrichen sich widersprechen oder nicht ganz aufgehen.
Mhm.
Und jetzt er, als er das gemerkt hat, ein hochintelligenter, kluger, liebevoller Mensch mit einer tiefen Glaubenssehnsucht und der jetzt in ein extremes Loch gefallen ist, weil er sagt, wenn dort Fehler in Anführungszeichen, oder ja, sagen wir mal, nehmen wir mal das Wort Fehler, wenn dort Unstimmigkeiten oder Fehler drin sind, dann kann das ja nicht die Heilige Schrift sein. Und wenn das aber nicht die Heilige Schrift ist, dann hat Gott entweder einen Fehler gemacht oder es gibt ihn gar nicht. Und er ist völlig verzweifelt. Ich glaube, dass man ihn mit einer exegetischen oder theologischen Frage Antwort da gerade nicht retten konnte. Ich merkte aber, dass mich dann doch diese Frage sehr beschäftigt hat, weil er ja wahnsinnig tief in dieser Materie drin war.
Ja.
Und die typischen Fragen kamen, also hat denn Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen? Ist die Welt 6000 Jahre alt oder älter? Glaubst du an die Evolution? Was ist, wenn die Evolutionstheorie, die scheint richtig zu sein, aber was ist denn, wenn die Evolutionstheorie wirklich recht hat? Dann ist doch das, was in der Bibel steht, einfach nicht richtig. Und ich habe dann relativ bald gesagt, ich glaube nicht, dass wenn ich eine exegetische Antwort gebe, eine exegetische Antwort ist sozusagen eine für die Hörerinnen und Hörer, eine bibelwissenschaftliche, eine interpretative Antwort. Ich glaube nicht, wenn ich dir die jetzt gebe als ein irgendwie guter Wissenschaftler, dass du dann geheilt und glücklich und getröstet hier wieder weggehst. Ich merkte aber, egal wie, ich konnte ihm am Ende nicht helfen und dieses Loch blieb so tief. Sie kennen diese Diskussion und so weiter. Wie antworten Sie auf diese Anfragen? Und ich könnte mir vorstellen, dass das unsere Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Ich denke, dass wir beide sagen, die Heilige Schrift ist Gottes Wort. Gott spricht durch dieses unser heiliges Buch. Und dennoch sind wir selbstständige, freie, kluge Menschen, die bei manchen Dingen irgendwie beobachten, entweder als moderner Mensch kann ich das schwer glauben oder da sind ja auch Dinge drin, die können ja auch in der inneren Logik des Buches gar nicht so richtig so sein. Dass Mose über seinen eigenen Tod schreibt oder. Also sozusagen das, was die Wissenschaft mit der Krise des Schriftprinzips beschreibt. Also wir glauben daran, dass es eine heilige Schrift ist und doch merken wir mit unseren Methoden und unserer Art, Texte zu lesen, da gibt es ja ein paar Ungereimtheiten.
Ja.
Was sagen Sie da? Ich könnte genauso jetzt eine Antwort liefern, aber ich bin wirklich gerade aus dieser Erfahrung dieser letzten Tage, auch gerade im Angesicht, so im Nachklang des Osterfestes, ich bin wirklich so interessiert, was Sie da sagen.
Also zunächst mal tut mir dieser junge Mann natürlich unendlich leid, weil es irgendwie zeigt, was die Frucht von dem Ausbleiben von Katechese ja, in unseren Landen ist, was ja Sie und mich sehr bewegt, gell? Weil dann kann man sich plötzlich an einem Problem aufhängen, was gar kein Problem ist, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir erst seit Darwin erkannt haben, irgendwie in der, es ist jetzt nicht, dass Darwin daherkommen musste oder sagen wir, also können auch zurückgehen ins 16. Jahrhundert, ein Spinoza und genau, also das ist ja seit den, also vom ersten Tag, also schon die Juden haben sich, das ganze Judentum besteht aus dem Diskutieren dieser Probleme und vor allen Dingen die Kirchenväter schon haben sich lang und intensiv damit auseinandergesetzt, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Und tatsächlich bekennen wir Christen, dass die Heilige Schrift irrtumsfrei ist und wir bekennen sogar, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren. Aber dann ist die Frage, welche Wahrheit, ja? Es geht ja nicht, also es wissenschaftliche Fakten sind was anderes als die Wahrheit. Und die Wahrheit, von der wir aussagen, dass die Heilige Schrift sie fehlerfrei lehrt, ist jene Wahrheit, die Gott um unseres Heiles willen in den Heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollen. Das heißt, Gott will sich selbst offenbaren. Gott, zum Beispiel, also ich gehe jetzt zurück auf die katholische Kirche hat ein sehr, sehr schönes Dokument über das rechte Verständnis der Heiligen Schrift. Das heißt, Dei Verbum kann man überall im Internet finden. Dei Verbum, das Wort Gottes, ein langes, schönes Dokument über das Geheimnis der Heiligen Schrift. Was ist die Heilige Schrift eigentlich? Und schon die ganz frühen Kirchenväter, schon auch, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, schon Origenes sagt ja, die ersten 11 Kapitel vom Buch Genesis sind nicht als eine historische Erzählung zu verstehen, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat. Ist nicht so zu verstehen, dass da wirklich eine Schlange mit Eva im Garten gesprochen hat. Also Origenes, das ist 2. Jahrhundert nach Christus, sagt schon, das ist eine Symbolsprache. Natürlich reden Schlangen nicht. Sie reden heute nicht und sie haben auch früher nicht gesprochen. Ja? Also das heißt, von Anfang an war der Kirche total bewusst, dass es eine Hermeneutik braucht, um die Heilige Schrift zu verstehen. Und dann ist natürlich diese berühmte, oder was heißt berühmt, aber es ist halt in den letzten 100 Jahren sehr viel diskutiert. Die moderne Literaturwissenschaft redet davon, dass es verschiedene literarische, wie sagt man auf Deutsch? Gattungen gibt. Und ob ich jetzt einen Zeitungsartikel lese, ist was anderes. Also wenn ich einen Zeitungsartikel lese, dann beginnt der mit Frankfurt, 23. April, 10 Uhr. Und dann beginnt irgendwas und ich weiß sofort, okay, ist ein Zeitungsartikel, der will mir Fakten berichten. Aber wenn ich was lese, was anfängt mit, es war einmal eine Prinzessin und deren Vater hatte eine, so weiter, dann weiß ich ja von Anfang an, okay, ich lese jetzt ein Märchen und muss mich auf eine andere Kommunikation, hier will was anderes kommuniziert werden. Vielleicht etwas sehr Wichtiges für meine moralische Entwicklung, ja? Und also zum Beispiel die Struwwelpeter-Geschichten, die sind, glaube ich, heutzutage in Deutschland verboten, aber aber ich weiß nicht, Schneewittchen, ja, also das sind ja alles, die ganzen Gebrüder Grimm Märchen, die erzählen alle keine Fakten und trotzdem kommunizieren sie etwas, was unsere kindlichen Seelen moralisch sehr geprägt hat und auch Wahrheiten kommuniziert hat, ja, und deswegen ist schon immer der Kirche bewusst, dass es auch in der Heiligen Schrift verschiedene literarische Gattungen gibt. Also das Evangelium hat eine andere literarische Gattung als ein Paulusbrief. Und schon im Alten Testament ist es so, dass die ersten 11 Kapitel vom Buch Genesis eine andere literarische Gattung haben als das, was mit Abraham dann beginnt. Aber selbst das Buch Genesis hat eine andere literarische Gattung, will andere Wahrheiten kommunizieren als zum Beispiel die Königsbücher, wo wir jetzt schon näher dran sind an einer historischen. Und trotzdem darf man es nicht verwechseln mit einem modernen historischen Schrift. Weil ein moderner Historiker ein moderner Historiker versucht, auch nicht 100%, nicht? Aber ein moderner Historiker hat vielleicht den den Anspruch doch an sich selbst, so genau wie möglich darzustellen, was im 19. Jahrhundert passiert ist. Und trotzdem kann auch ein moderner Historiker sich nicht verwehren, da auch zu interpretieren. Aber in der Antike hat man gerade Königs, mir fallen jetzt, ich bin so wahnsinnig müde, dass mir die ganzen deutschen Ausdrücke nicht mehr einfallen, aber die, also gerade Königsgeschichtsschreibung.
Annalen?
Chroniken, ja genau, Annalen, ja. Danke. Sind im ganzen antiken Raum immer eigentlich theologisch geschrieben. Ja, also ja. Im Blick auf, was tut Gott in der Geschichte dieses Volkes.
Und warum ist dieser König gescheitert? Oder warum,
genau, zum Beispiel.
Genau.
Mhm. Genau. Und deswegen muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Also man kann nicht mit einem, wenn jemand sagt, die Heilige Schrift, die widerspricht sich ja hier und da und da und da und deswegen kann sie nicht die Wahrheit sein. Das ist eine vollkommen verfehlte Weise, an die Schrift ranzugehen, weil sie mit einem modernen Anspruch an eine historische Chronik an dieses Buch herangeht, was ganz andere Dinge kommunizieren will. Und also an ein Buch, das vor allen Dingen das Wesen Gottes offenbaren möchte.
Ja, aber was sagen wir dann? Ich denke, da würde er traurig oder zynisch dann antworten. Das heißt, das stimmt alles nicht, das ist wie die Prinzessin auf der Erbse einfach ein Märchen.
Nee. Es sind, Gott offenbart sich durch Worte und Taten. Das heißt, Gott tut, also Gott vollbringt Heilstaten. Zum Beispiel, Gott bringt Israel aus Ägypten heraus. Und in der Heiligen Schrift ist es, besonders im Alten Testament, ganz oft so, dass Gott eine Heilstat vollbringt und das Wort der Heiligen Schrift interpretiert das Geheimnis dieser Tat. Ja. Und wenn wir zum Beispiel das Geheimnis des Exodus nehmen, was wir jetzt gerade an Ostern gefeiert haben, Gott vollbringt die Heilstat, Israel aus Ägypten herauszuführen, aus der Sklaverei in das gelobte Land, aber es ist, diese Tat an sich interpretiert sich nicht selbst, denn die Tat an sich würde von außen bedeuten, okay, cool, dieser Gott hat Sklaven zu Herren gemacht und ihnen ihr eigenes Land gegeben, aber damit ist überhaupt nicht erklärt, die Tat an sich offenbart vielleicht, dass dieser Gott, der Israel aus Ägypten herausbekommen hat, stärker ist als Pharao oder die anderen Götter, aber es muss das Wort dazu kommen, um uns in der Tiefe verstehen zu lassen, was Gott hier eigentlich offenbart hat. Und die ganze Fülle des Exodus-Geheimnisses offenbart sich erst, wenn wir es im Licht des Todes und der Auferstehung Jesu neu lesen und von Jesus her mit dem Schlüssel der Offenbarung, dass das Exodus-Geheimnis letztlich das Geheimnis von uns allen ist, dass wir aus der Sklaverei der Sünde und des Todes befreit werden und um in das Reich Gottes hineinzukommen. Nicht um dort dann jeder unser eigener Pharao zu werden, sondern um dort als Kinder und freie Diener Gottes zu leben.
Ja, und was, wenn, oder es ist ja eine sehr spannende Begebenheit, dass Jesus selber, könnte man sagen, so eine Art Sprung über diese Gattungen vollzieht. Also wenn Jesus selber beispielsweise von Adam spricht und man jetzt beispielsweise, wenn man diese Begebenheit nimmt oder diesen Zusammenhang erwähnt, ja im Prinzip dann sagen muss, na, er spricht ja gar nicht von einem historischen, von einer historischen Person Adam, der Mann von Eva war, der zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gelebt hat und eine bestimmte Sache gemacht hat. Das ist ja schon spannend, dass der Messias selber wie könnte man das sagen, ohne es abwerten zu wollen, in einer gewissen Art und Weise in Bildern spricht oder in Traditionen sozusagen kommuniziert? Kann man das so sagen?
Sie meinen, dass Jesus selbst sich auf die Bilder des Alten Testaments einlässt?
Ja, sogar darüber hinaus. Also ich gehe zurück zu dem jungen Mann, der sagte, wenn es den historischen Adam gar nicht gibt, also wenn dieser Adam eine Art Allegorie oder ein Symbol oder eine Beispielerzählung sein soll und es diese Person in diesem Paradies vielleicht nicht gegeben hat, dann ist doch das, was Jesus sagt, wenn er über diesen Adam spricht, dann auch nicht wahr.
Ja, also stopp. Die Tatsache, dass Genesis 2 und 3 diesen paradiesischen Urzustand in symbolischen Bildern beschreibt, bedeutet nicht, dass es diesen ersten Menschen nicht gegeben hat. Also das ist jetzt genau, ja, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Stellen, weil
ja, ist es
später in bei David und Salomon ist es auch so, dass es die historisch gegeben hat, aber dass dann die Weise, wie sie dargestellt werden, schon wieder theologisch interpretiert ist. Aber deswegen spitzt sich das dann in Genesis 2, 3 scharf zu, weil wir dann eben plötzlich einen Garten mit einer Schlange, einer entsprechenden Schlange haben. Und diese Schlange aber dann vom Neuen Testament her ganz eindeutig in Offenbarung Kapitel, also für uns Christen ist immer wahnsinnig wichtig, dass man kann das Alte Testament nur durch die Brille des Neuen verstehen. Und die Väter sprechen davon, dass der eigentlich der Literalsinn des Alten Testamentes nur erst durch das Neue offenbart wird. Und die Schlange wird spätestens, die wird natürlich schon vorher entlarvt, wer sie ist, aber ganz eindeutig im Buch der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9, heißt es dann die alte Schlange, der Drachen, der Satan, der die ganze Welt verführt. Also die Schlange ist ein Bild für den Satan, aber eben im Bild der Schlange dargestellt. Ja. Was jetzt die Person von Adam und Eva angeht, das ist wahnsinnig da herrscht unter Theologen meines Erachtens ein ziemlicher ideologischer es ist schwer, also wie soll ich das sagen? Lassen Sie es mich anders sagen. Sobald wir zu Darwin kommen, ist die große Frage, stammen wir alle von einem Menschen ab? Also gibt es Monogenese oder Polygenese? Also stammen wir alle von ganz vielen verschiedenen Menschen ab? Ja. Und zumindest die katholische Kirche hat in den 50er Jahren, hat der Heilige Vater Pius XII. In einer sehr wichtigen Enzyklika Humani Generis gesagt, dass nach allem, was wir nach den heutigen Erkenntnissen von Forschungen und Entdeckungen wissen, kann man nicht annehmen, also noch nicht, es ist nie wissenschaftlich bestätigt worden, dass wir von vielen verschiedenen Eltern abstammen. Und solange es ist, er sagt, es ist, solange die Polygenese nicht bewiesen ist, ist es, gibt es keinen Grund, den Glauben daran aufzugeben, dass wir von einem Menschen abstammen. Ich habe vor 10 Jahren habe ich mal einen Biologen von Harvard gefragt, was eigentlich der modernste Stand der Wissenschaft dazu ist. Und er hat gesagt, bis heute muss man von Monogenese ausgehen, weil Polygenese ist nicht bewiesen. Und es ist eigentlich auch logisch nicht erklärt. Ich war ganz erstaunt, dass dieser Biologe gesagt hat, Polygenese ist logisch nicht sinnvoll. Es kann nicht sein, dass wir, so wie wir alle sind, von verschiedenen Eltern abstammen. Sodass eben, also zumindest nach diesem Biologen von Harvard, es sogar die Wissenschaft davon ausgeht, dass wir wahrscheinlich von einem Menschen abstammen. So, damit haben wir wieder einen Fakt. Ja. Aber Genesis 2 stellt ja eine ganz andere Frage, nämlich wie kommt es, dass ein Riss zwischen die Menschheit und Gott gekommen ist? Und davon redet dann Genesis 2. Und wenn dann Jesus sagt, am Anfang war es nicht so und auf Genesis 1 zurückgreift, dann sagt er letztlich, warum, weil da geht es jetzt um die Frage, wenn Jesus über Adam redet, das ist in dem Kontext, wo er über Scheidung redet und sagt, und die Schriftgelehrten sagen, warum hat Moses die Scheidung erlaubt? Und dann sagt er eben, am Anfang war es nicht so. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und darum wird er meinen Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Ja. Also geht auf diesen prälapsarisch, sagt man in der Theologie, ja, also Vorsündenfallstatus des Menschen zurück. Aber ohne dadurch aus Genesis 2 ein
zeitlich datierbares Faktum, genau, zu machen, was einen, genau, historischen Zusammenhang ergeben soll.
Genau.
Ja, das ist eine Frage, die sich scheinbar dem modernen Menschen stellt, die aber eine Frage ist, die den Texten selbst innewohnt. Ich glaube, dass es dass schon eine erste große Gefahr ist, anzunehmen, es gäbe erst seit der Aufklärung oder mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Problem, in Anführungsstrichen, mit der Heiligen Schrift, sondern so wie Sie gesagt haben, diese Schriften, diese Erinnerungen und Erzählungen sind von Anbeginn an Gegenstand von Diskussion, von Anfragen, von Gebet und von Meditation gewesen. Sie sind immer oder in den meisten Fällen zumindest nie unterbrochen Gegenstand von Anfragen und von ja tatsächlich auch Kritik gewesen. Und die Frage, die sich letzten Endes immer stellt, angesichts dieser Krise des Prinzips unserer Heiligen Schrift, ist, denke ich, letzten Endes, so wie Sie gesagt haben, schauen wir zunächst darauf, was für eine Art von Text das ist, aber vor allem, worüber redet der Text eigentlich? Redet er davon, wie bei einem einzelnen Menschen etwas passiert ist, oder redet er davon, wie sozusagen der Mensch anscheinend gar nicht anders konnte, als auf Gottes Gebot nicht zu hören? Und ich glaube, dass wir gut daran tun, mit einer ganz großen Vorsicht und auch Demut an diese Fragen und an diese Schriftstücke, an diese Abschnitte heranzugehen, weil sie auch eine wirklich große Macht haben. Also die Wirkung, die viele dieser Teile unserer Heiligen Schrift haben können, auch für unser alltägliches Zusammenleben oder eben auch Nicht-Zusammenleben, die lassen sich, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Denken wir nur jetzt an das, was wir gerade an heiligen Texten gelesen und ins Herz genommen haben. Welche Folgen haben die Erinnerungen an den Karfreitag für die letzten 2000 Jahre in Europa und im Nahen und Mittleren Osten gehabt, dass das erzählt wird, dass eben jüdische Autoritäten und jüdische Gläubige sozusagen entschieden haben, dass Jesus eigentlich weg muss und ihn an die römische Besatzungsmacht ausgeliefert haben. Fraglos waren das Menschen, die zum Volk Israel gehört haben. Aber die Frage ist, reden diese Texte davon, dass Juden den Messias ans Kreuz gebracht haben? Oder redet die Erinnerung an die Kartage und an den Morgen von Ostern nicht über eine Beziehung der Menschen zu Gott und der Menschen zum Gesalbten, statt über eine, statt die Juden und ihre Religion zu beschreiben.
Genau.
Und das, also das im Blick zu haben, was für eine Wirkung Textpassagen haben können und dass wir gar nicht umhin können, sie selbstständig immer wieder neu zu befragen und miteinander in Verbindung zu setzen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Vielleicht langsam auch zum Abschluss, in Anführungsstrichen zum Abschluss, wir haben noch so 10 Minuten, aber es gibt ein lutherisches Prinzip, an die Heilige Schrift heranzugehen, was natürlich daran liegt, dass wir das Prinzip, was wir Sola Scriptura nennen, in die Welt gebracht haben. Also Martin Luther wollte der Tradition der Kirche und vor allem dem Lehramt entgegensetzen, dass die Schrift klar ist. Also die Schrift ist in sich verständlich. Die Schrift legt sich sozusagen selber aus und deshalb gilt nur die Schrift und nicht zur Schrift dazu eben, das soll gar nicht despektierlich klingen, ich versuche es nur zu erklären, nicht sozusagen neben der Schrift noch etwas, sondern nur die Schrift. Und das ist natürlich ein fast schon absurd hoher Anspruch, sowohl an diese Heilige Schrift als auch an den, der sie liest. Zu diesen beiden Überzeugungen, dass die Schrift allein reicht, weil sie klar ist und weil sie sich selbst auslegt, kommt ein Prinzip, was Martin Luther genannt hat. Die Frage ist immer letzten Endes, was Christum treibet. Und damit ist gemeint, was sagt die jeweilige Stelle uns über Christus, beziehungsweise was zeigt uns Christus in dieser Stelle? Und ohne diese Frage ganz isoliert und nur für sich betrachtet, lässt sich keine Passage der Heiligen Schrift verstehen, geschweige denn gewinnbringend auslegen, sondern die Mitte der Schrift, das ist natürlich die christliche Perspektive auf Altes und Neues Testament, ist das Kreuz und das Schicksal Jesu Christi. Und damit ist immer die sozusagen gibt es immer einen Blick da drauf und einen Blick von dort auf den Rest. Das ist sehr vereinfacht sozusagen der Schlüssel, den die lutherische Kirche, das wird dann elaborierter und weit verzweigter, aber das ist der Ansatz, den die Lutheraner verfolgen. Könnte man jetzt also etwas verkürzt sagen, auch die Katholiken nehmen Kreuz und Auferstehung als die Mitte der Schrift und sehen im Alten Testament Erwartung und im Neuen Testament dann also Erfüllung und Erinnerung daran. Und für die Dinge, mit denen der Einzelne vielleicht überfordert ist, gibt es Lehrschreiben und die Grundsatzentscheidungen zu den Glaubenswahrheiten durch das Lehramt sozusagen des Petrusamtes und der Bischöfe? Oder muss man das anders beschreiben?
Also ich stimme total mit Ihnen überein, dass das Kreuz Jesu, Kreuz und Auferstehung Jesu, sein Passia-Geheimnis sind sozusagen der Schlüssel zur Schrift und auch die Mitte der Schrift. Gibt ein sehr schönes Buch von einem großen deutschen Theologen mit dem Namen Erich Schirwara und das heißt Alter und Neuer Bund und das hat einen schönen Annex hinten dran und da ist ganz zentral für ihn, dass das Kreuz und Auferstehung Jesu ist quasi die Angel, die die beiden Testamente zusammenbringt und eben nur durch dieses Kreuz hindurch werden Altes und Neuer Bund einer und erleuchten sich gegenseitig. Und wir Katholiken hatten heute Morgen Lukas 24, also das Emmaus, in Deutschland ist es am Ostermontag, aber im Rest der Welt ist es am Ostermittwoch und da war heute Emmaus-Evangelium und es hat mich nochmal so berührt, wie Jesus zu den Emmaus-Jüngern sagt, wie töricht seid ihr, wie gebunden sind eure Augen, habt ihr nicht verstanden aus der Schrift, dass der Messias leiden und so in seine Herrlichkeit eintreten muss. Also für uns ist ganz, ganz wichtig, und das wird ja auch offenbar, als Johannes und Petrus am Ostermorgen in das Grab gehen und dann heißt es, dann sehen sie die Leinenbinden da liegen und dann heißt es, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass der Messias auferstehen würde. Also die Augen für das Verständnis der Schrift werden uns erst durch den auferstandenen Christus geöffnet und das ist letztlich eine Gabe des Heiligen Geistes. Also ohne den Heiligen, die Schrift bleibt stumm und dunkel und unverständlich, wenn der Heilige Geist, der Geist des Auferstandenen uns sie nicht durch sein Kreuz hindurch aufbricht und verständlich macht. Und, Und da ist natürlich der Punkt, den wir schon mal hatten, dass es wirklich ein Graben zwischen dem katholischen Schriftverständnis und dem protestantischen, dass wir eben finden, dass die Schrift nicht so eindeutig und klar ist, wie der Luther sagt, und sich nicht selbst auslegt, sondern dass sie eben, es ist der Auferstandene, der sie in seinem Heiligen Geist uns erschließt, und dieser Auferstandene ist eben gegenwärtig in seinem Leib, der die Kirche ist, und der Heilige Geist kommt nicht irgendwie abstrakt vom Himmel immer nur zum Einzelnen, sondern jeder Einzelne gehört zum gesamten Glied der Kirche, nicht nur allen Christen, die jetzt leben, sondern alle anderen, die vor uns vorausgegangen sind, sind ja auch lebendig, gehören. Wir machen so die Unterscheidung zwischen der triumphierenden Kirche, denen, die schon im Himmel sind, der leidenden Kirche, die noch am Reinigungsort sind, und der Church Militant heißt es auf Englisch.
Der Ecclesia Militans, der bekennenden Kirche.
Genau, also uns, die wir jetzt hier. Ja. und dass der Heilige Geist eben die gesamte Kirche als Gesamtleib Christi immer tiefer in das Erkenntnis der Wahrheit einführt. Und von daher hat es für uns eine große Bedeutung, was große heilige Theologen im ersten Jahr, die Kirchenväter vor allen Dingen, ich meine, das haben wir ja gemeinsam, oder was Konzilien, so sind ja auch Konzilien überhaupt zustande gekommen. Wie sollen wir die Schrift richtig verstehen? Und dann kommen alle Bischöfe zusammen und diskutieren, und dann kommt man zu dem Schluss, jetzt dieses Jahr feiern wir Nicäa, nicht? Also Nicäa ist ja eigentlich eine Frage, wie sollen wir die heilige Schrift richtig verstehen? War dieser Jesus nur ein besonderer Mensch? Oder war er nur Gott und nicht wirklich Mensch? War er irgendwie mehr als Gott, wir Menschen, aber nicht ganz? Genau. Da legt sich die Schrift nicht 100% selber aus, sondern es hat das gesamte Kirche gebraucht, die gesagt hat, das ist der Glaube, den wir von den Aposteln empfangen haben. Ja. Er ist Gott von Gott, wahre Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht, gezeugt, nicht geschaffen. Das ist dann alles mit griechischen Vokabeln präzisiert worden. Das, was wir von den Aposteln empfangen hatten und wovon die Schrift in ihrer sehr hebräisch-semitischen Sprache Zeugnis gibt, haben wir dann mit dem Instrument der Philosophie präzisiert, damit der Glaube, genau der Glaube, den wir von den Aposteln empfangen hatten, richtig ausgelegt wird und in alle Jahrhunderte weitergegeben wird. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber die katholische Kirche betet eigentlich jeden Sonntag, außer in Deutschland, das nizänische Glaubensbekenntnis. In Deutschland beten wir ein kürzeres, das apostolische Glaubensbekenntnis. Aber eigentlich ist vorgesehen, dass man sonntags genau dieses Glaubensbekenntnis des ersten großen Konzils immer betet am Anfang des Gottesdienstes. Verzeihung, nach der Evangelium.
Ja. Bei uns ist natürlich auch das Apostolikum. Wir sind da frei, und weil das Jubiläumsjahr ist, nehmen wir bei den hohen Feiertagen immer das Nizänum. In der Osternacht, wo wir die Erwachsenentaufen hatten und so weiter, da haben wir immer das Nizänum gebetet, was natürlich für die Täuflinge ein bisschen doof war, weil ich ihnen das vorher nicht gesagt hatte, und die hatten das Glaubensbekenntnis auswendig gelernt, und auf einmal sage ich, wir nehmen jetzt alle das Gesangbuch zur Hand unter der Nummer 905, und da waren sie natürlich ein bisschen traurig, dass sie jetzt ablesen mussten, obwohl sie auswendig gelernt hatten, aber davon abgesehen, das stimmt natürlich, auch wir, die Lutheraner, sehen uns in der Tradition der alten Kirche, die mit Konzilien die Wahrheit der Schrift ausgelegt und präzisiert haben. Auch wir Lutheraner, das ist natürlich auch nochmal der große Unterschied zu weiten Teilen der anderen Protestanten, haben mit den Bekenntnisschriften, die Reformierten haben auch Bekenntnisschriften, aber durch das Konkordienbuch haben auch wir nochmal eine in der jüngeren Kirchengeschichte, also vor 500 Jahren circa, auch da noch einmal Festlegungen getroffen, die für uns bindend sind. Was das genau mit der Heiligen Schrift zu tun hat, das können wir jetzt nicht auch noch diskutieren. Wir kommen jetzt zum Schluss, aber ich will einfach, auch wenn wir eigentlich vielleicht haben Sie was zum Sonntag Jubilate erwartet, das ist heute einfach nicht gekommen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil manchmal es wohl tut, gewisse Fragen, die auftauchen, etwas eingehender zu behandeln. Es gibt, denke ich, zwei Wahrheiten. Die Wahrheit ist, dass Gott durch die Heilige Schrift spricht. Die Wahrheit ist, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist. Und zu dieser Wahrheit gehört es aber eben auch, dass sie eine Heilige Schrift ist, die in die Hände von Menschen und tatsächlich auch durch die Hände von Menschen in diese Welt gekommen ist und sozusagen dieser Welt gegeben worden ist. Und damit ist sie ein Geschenk an mündige, freie Menschen, die in der und mit der Kirche zusammen Gott suchen und finden wollen. Ich glaube, und ein letztes Mal zitiere ich jetzt Luther, damit Sie das letzte Wort dann haben, was mir nochmal deutlich geworden ist, und ich glaube, das ist vor allem nicht nur eine Erfahrung, wenn man sein eigenes Schriftverständnis irgendwie in einer Krise erlebt, sondern ich glaube, das ist eben auch eine innere Wahrheit unserer Heiligen Schrift und der Geschichte Gottes mit uns, dass die Anfechtung ein substanzieller Teil des Glaubens ist. Dass Zweifel Anfrage an den eigenen Glauben und an Gott selber dazugehören. Und das ist eine tiefe Einsicht, nicht nur auf dem Hintergrund der eigenen Biografie, sondern in der Entwicklung der lutherischen Theologie von Martin Luther gewesen, dass es keinen Glauben ohne die persönliche Anfrage und die Anfechtung im Glauben gibt. Und je älter ich werde, jetzt mal pathetisch gesprochen, und je mehr ich die Schrift lese und je mehr Menschen ich begegne, umso mehr merke ich, jeder braucht die Anfechtung und muss durch sie hindurch. Wer meint, die Mauer hochziehen zu können und sich vor Anfechtungen bewahren und isolieren zu können, der wird irgendwann vor einer so großen Anfechtung stehen, dass er die nicht mehr abwehren kann. Und dann beginnt eine große, tiefgreifende Krise, die ich niemandem wünsche. Deshalb so eine Ermutigung von mir, nur weiß ich, also es ist gut, wenn sich im Glauben Fragen stellen. Es ist gut, wenn andere Gläubige andere Meinungen haben. Und es ist gut, wenn man miteinander ringt und tatsächlich auch so wie Jakob in der Nacht am Jordan mit Gott selber ringt, bis er sich den Segen holt. Ich glaube, dass wir Gott in der Heiligen Schrift als jemanden erleben, mit dem man, also der lebendig ist, der nicht statisch ist, der sich nicht einfach festlegen und festklopfen lässt, sondern dem man manchmal auch etwas abbringen muss, um im Glauben vielleicht ein Stück weit weiterzukommen.
Ja, dem würde ich zum großen Teil zustimmen. Ich meine, wir sehen das die ganzen 2000 Jahre hindurch, die Kirchenväter, die Wüstenväter, die in die Wüste gehen, um diese Kämpfe auszufechten. Aber ich würde vielleicht gerne noch was ergänzen, nämlich, dass wir sind ja nicht alleine mit unserem Glauben. Und wir leben in einer, wie ich vorhin schon sagte, 2000 Jahre alten Geschichte von Menschen, die mit den gleichen Fragen gerungen haben, die sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben, im Gebet tiefe Antworten bekommen haben und die unsere älteren Geschwister im Glauben sind. Und weil wir den Glauben nicht von uns selbst empfangen haben, sondern von dieser Heerschar von Zeugen, angefangen mit den Aposteln, über die ganzen Jahrtausende von gläubigen Menschen, die uns den Glauben weitergegeben haben. Wir haben ja den Glauben nur, weil ihn jemand uns bezeugt hat, nicht? Und es ist nicht nur der eine Mensch, der uns bezeugt hat, sondern unzählbare Heerscharen. Deswegen ist es so wichtig, denke ich, sich mit diesen 2000 Jahren, also in diesen Schatz hineinzugreifen, den wir haben von 2000 Jahren Glaubenszeugnissen und Theologen, die diese Dinge, oft sind wir so komisch, wir postmodernen Menschen, dass wir denken, wir wären die Ersten, die diese Fragen haben und realisieren nicht, wie wir vorhin schon sagten, dass schon ein Augustinus sich mit diesen Fragen rumgeschlagen hat. Und ein Augustinus, das gibt ja Gründe dafür, dass 1600 Jahre später dessen Bücher noch gelesen werden, weil er so tiefe Antworten gefunden hat, die sowohl Lutheraner als auch Katholiken bis heute begeistern und erleuchten. Also deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig. Wir Katholiken haben natürlich das große Geschenk des Katechismus, in dem das alles so kondensiert zusammengefasst ist, das Erbe von 2000 Jahren Glaubenszeugen. Aber einfach sich zur Gewohnheit machen, nicht Angst zu haben, mal die Konfessionen vom heiligen Augustinus zu nehmen oder andere Bücher, die Predigten von Leo dem Großen oder halt großen Glaubensfiguren, man kann ja auch in die jüngere Vergangenheit gehen, sich den Glauben, Stärke im Glauben zu suchen bei den Leuten, die uns vorausgegangen sind und uns ein schriftliches Zeugnis hinterlassen haben.
So ist es. Und damit schließen wir jetzt. Letzten Endes ist das ja die Hoffnung von dem, was wir hier versuchen zu tun, dass das auch so vielleicht so kleine Schultern sind, auf denen andere stehen können. So wie wir auf so riesengroßen Schultern von anderen stehen und dankbar sind für das, was wir da gelernt und gesehen haben. Frau Herrmann, vielen, vielen Dank, dass Sie nach dieser langen Reise und nach einer kurzen Nacht uns so viel Anteil gegeben haben von Ihrem Wissen zu diesem so spannenden Thema. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Heute war ein Thema im Zentrum. Und nicht ein Sonntag und eine Lesung. Das wird hin und wieder vorkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alle Geduld. Wir wünschen euch von Herzen alles Gute für diese Osterzeit, für die Sonntage, die jetzt kommen. Bleibt alle behütet und gesegnet. Danke fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter. Und bis bald. Frau Herrmann, Sie haben das letzte Wort.
Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen. Alles Gute und Gottes Segen. Thank you.